Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.
Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzt Herr Dr. Carsten Schneiker. Hallo, Herr Dr. Schneiker.
Hallo.
Herr Dr. Schneiker, erzählen Sie mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer Sie sind. Viele werden es wissen, weil Sie halt eine hohe Position bekleiden, aber vielleicht können Sie es ja trotzdem noch mal in Kürze zusammenfassen.
Ja, seit 2,5 Jahren arbeite ich bei der SWB hier in Bremen als Technikvorstand und seit 2023 auch als Sprecher des Vorstandes.
Sprecher des Vorstandes, ist das sowas wie Vorstandsvorsitzender?
Sind Bezeichnungen, die man definieren muss, mit welchen Rollen sie verbunden sind. In der Position, wie es bei mir definiert ist, heißt es im Wesentlichen, das ist das Gesicht des Unternehmens nach außen. Deshalb sitzen wir heute hier zusammen. Aber grundsätzlich ist es gleichberechtigt mit meinem zweiten Vorstandskollegen Gunnar Geise, der für kaufmännische Themen und Personal zuständig ist.
Verstehe. Sie sind Diplom-Wirtschaftsingenieur. Sie sind kein Bremer, das darf man sagen. Sie sind Neubremer. Sie sind viel herumgekommen. Das wusste ich gar nicht. Da kommen wir bestimmt auch gleich zum Thema Russland, wo Sie sich gut auskennen, einfach aus Ihrer beruflichen Vergangenheit her. Erzählen Sie mal, Sie sind Jahrgang 72, das darf man auch sagen, und haben drei Kinder. Als erstes wollte ich Sie fragen, wie heizen Sie denn eigentlich zu Hause? Obwohl, wenn wir nur über Heizung reden, haben wir mit der SWB ja nur einen ganz kleinen Geschäftsbereich abgedeckt, denn die SWB kümmert sich um Energie, um Heiz, um Wärme, um Telekommunikation und Wasser.
Genau.
Und Dienstleistungen. Welche Dienstleistungen könnte ich bei Ihnen kaufen, die ich vielleicht noch nicht habe?
Also die Dienstleistungen typischerweise betreffen die anderen Geschäftsfelder, die Sie genannt haben. So, ich bin in der glücklichen Lage, hier in Bremen zur Miete zu wohnen und deshalb nicht verantwortlich zu sein für das, was im Keller hier bei mir passiert.
Wie würden Sie denn gerne heizen?
Das hängt davon ab, wo ich wohnen würde, in welcher Immobilie. Da ich hier in Bremen innenstadtnah wohne, ist das in der Perspektive von, sagen wir mal, mittelfristig 10 Jahre oder mehr sicherlich interessant, auch einen Anschluss des Hauses an die Fernwärme mit meinem Vermieter zu besprechen, was ich zu gegebener Zeit sicher auch tun werde.
Verstehe. Obwohl wir gerade vor ein paar Tagen berichtet haben, dass die Kosten für die Fernwärme deutlich steigen.
Das ist richtig. Das ist ein Schritt, den wir gehen mussten an der Stelle. Deutlich steigen, ich würde es gerne einordnen, Preis neu ist höher als Preis alt. Das macht etwas alleine noch nicht teuer. Wir haben uns das angeschaut. Wir haben gesehen, im letzten Jahr hatten wir die Statistik, ich glaube, es waren aber Preise von 2023, alle Bundesländer und die durchschnittlichen Fernwärmepreise. Und ich glaube, auf Platz 1 teuerste Fernwärme war das Saarland und Platz 16 günstigster Fernwärmepreis, das waren wir in Bremen. Da kann man drauf stolz sein, das bringt aber auch gewisse Einschränkungen und Nachteile mit sich. Ja, tatsächlich, wir haben uns entschlossen, diesen Schritt jetzt zu gehen. Das ist ein sehr langfristiger Prozess, weil viele Kunden 10 Jahre laufende Verträge haben. Aber immer da, wo diese Verträge jetzt auslaufen, werden wir die kündigen, bieten aber gleich die neue Versorgung an. Allerdings
nicht ganz so lange Laufzeit.
Genau,
aus solchen Gründen, glaube ich. Ne?
Sowohl in Bremen als auch in Bremerhaven dann mit einer verkürzten Laufzeit. Erstverträge nur noch für 5 Jahre, nicht mehr für 10 Jahre und Verlängerungen nur noch für 2 Jahre.
Aus solchen Gründen, weil der Markt so instabil ist, dass man eben Preise erhöhen muss? Oder warum macht man das nicht nochmal 10 Jahre?
Also tatsächlich haben wir eine gewisse regulatorische Unsicherheit. 10 Jahre ist da schon ein sehr, sehr langer Zeitraum. Mhm. Die Fernwärmepreise haben sich auch in der Vergangenheit schon von Jahr zu Jahr leicht geändert. Sogenannte Preisänderungsklauseln in Abhängigkeit von den Brennstoffpreisen zum Beispiel. Früher war das Kohle, die haben wir jetzt nicht mehr in unserer Klausel, aber Abfall ist noch da. Für Reparaturen, Indizes gibt es da für Dienstleistungen in Deutschland. Aber das sind Änderungen, wo wir nicht mehr oder weniger verdienen, sondern die das praktisch im gleichen Maßstab halten jetzt.
Und Sie wollen mehr verdienen?
Wir müssen so viel verdienen, dass wir die Investitionen, die es braucht, für zusätzliche Infrastruktur, insbesondere aber auch für die Wärmewende. Energiewende, auch Wärmewende, kostet Geld. Tatsächlich aufbringen können und diese Investitionen auch stemmen können.
Jetzt sind wir schon weit vorausgeeilt sozusagen, weil das Thema sich gerade so anbot, weil ich wissen wollte, wie Sie heizen. Wie heizt denn Ihr Vermieter?
Mit Gas.
Ah ja. Sie sind seit am 1. September 2022 haben Sie Ihr Amt bei der SWB angefangen. Vorher waren Sie, glaube ich, in Hamburg. Waren Sie für Vattenfall gearbeitet? Davor für Fortum Russland, in Russland vermute ich mal. Sie sprechen fließend Russisch.
Da kann ich ja schon.
Da bin ich schon raus, leider. Sie haben nämlich vorher auch schon für McKinsey in Russland gearbeitet, aber waren immer im Energiesektor. Sie sind Energieexperte, immer im Energiesektor tätig, auch für McKinsey, oder?
Also ich habe für McKinsey in Deutschland begonnen zu arbeiten. Da war ich spezialisiert auf den Automobil- und Hightech-Sektor.
Ach, tatsächlich, aha.
Jetzt, um die Hintergründe aufzuklären, meine Frau ist Russin. Mhm. Die habe ich quasi aus Russland entführt. Ich habe ein Semester mal in Russland studiert, da habe ich sie kennengelernt. Mhm. Wir lebten 5 Jahre in Deutschland zusammen. Dort sind unsere beiden ersten Söhne auch geboren. Und dann haben wir uns entschlossen, lass uns mal versuchen, ein Jahr in diesem spannenden Land in Russland auch zu leben und zu arbeiten. Dort lebten auch die Eltern meiner Frau. Das heißt, es war die Möglichkeit für meine Frau auch, einfacher berufstätig zu sein. Mhm. So, und jetzt kam ich als deutscher Ingenieur, das ist ein sehr angesehener Status erstmal nach Russland. Nur mit der Automobilindustrie und der Hightech-Industrie war das im Jahr 2005 nicht so stark ausgeprägt, sodass man mich gleich auf Energiethemen gesteckt hat. Mhm. Und seither denke ich eigentlich nonstop, 2005, 2006 bin ich im Gas- und Strombereich, also im Energiesektor tätig.
Wie kam es denn, dass Sie ein Semester in Russland studiert haben?
Ich wollte, als ich angefangen habe zu studieren, an der Universität noch eine Sprache lernen. Mhm. Jetzt war ich mir unsicher, was ich dort nehmen sollte. Und ich wollte nicht, ich hatte Englisch und Französisch, Spanisch haben jetzt viele gemacht. Das fand ich zu einfach. Ich wollte was Exotischeres. Chinesisch, Japanisch habe ich mich nicht getraut. Mhm. Und dann war die Zeit, mein Alter haben Sie schon gesagt, ich war 17, als die Mauer fiel. Ich war danach viel eigener Führerschein in Osteuropa unterwegs. Ich habe diese Atmosphäre immer genossen, diesen Umbruch dort, die Stimmung, den Aufbruch. Und ich habe eigentlich einen Denkfehler gemacht. Ich dachte nämlich, ich spreche Englisch und ein bisschen Französisch. Damit kann ich mich überall in Westeuropa mit den Menschen unterhalten. Wenn ich jetzt noch Russisch lerne, kann ich mich auch in Osteuropa mit allen Menschen unterhalten. Klang gut und logisch. Als ich zum ersten Mal ein paar Jahre später in Polen mit jemand Russisch sprechen wollte, habe ich gemerkt, die wollten das überhaupt nicht mit mir sprechen und die jungen Leute sprachen alle Englisch. Also insofern ein Denkfehler, der mich im Leben aber so weit vorangebracht hat, dass ich dort dann auch zum Austausch hingegangen bin, nachdem ich ein Studentenaustauschprogramm verhandelt hatte zwischen meiner Universität und der Lomonossow-Universität in Moskau. Ich habe kennengelernt, was Bürokratie in Deutschland, aber auch in Russland sein kann. Es hat mehr als ein Jahr gedauert und dann war die Motivation so groß, nachdem es endlich unterschrieben war, dass ich gesagt habe, dann will ich auch einer der Ersten sein, der in diesem Austausch
teilnimmt. Dann muss Ihre Frau und Sie, also die jetzige Lage mit Russland ist ja wahrscheinlich schwierig, da Sie die russische Seele ja kennen. Man wundert sich ja immer, dass man so wenig von Menschen aus Russland hört, die gegen diesen Krieg sind. Natürlich hört man davon, es ist auch gefährlich, sich einfach so dazu zu äußern. Wie würden Sie denn die Stimmung im Land bezeichnen? Was kriegen Sie da so mit, auch wahrscheinlich von der Verwandtschaft oder von Bekannten, noch von Ihrer Frau?
Also tatsächlich sowohl aus der Familie meiner Frau als auch von meinen ehemaligen Arbeitskollegen haben sehr, sehr viele das Land verlassen. Mhm. Der Bruder meiner Frau sitzt in Zypern. Arbeitskollegen, ehemalige sind in Israel, in Amerika, in Finnland. Insofern fehlt an der Stelle die Innensicht. Und da, wo direkter Kontakt möglich ist, aber über Telefon oder Ähnliches, da weiß man, dass nicht offen gesprochen werden kann an dieser Stelle. Also man kann auch offen sagen, dass die Preise steigen. Aber die Zeit nach Beginn des Krieges, wo noch offen gesprochen wurde, das ist sehr schwierig geworden. Jetzt trifft man, wenn man im Urlaub ist, trifft man Russen, kommt ins Gespräch, man nähert sich so ein wenig an. Ist jetzt gerade passiert im letzten Urlaub, das Ehepaar erzählte auch, der Sohn ist in Zypern, da weiß man schon, aha, seit wann eigentlich? Seit Februar 22. Ja. Da entwickelt sich auf so einer Basis dann ein offenes Gespräch. Und die Menschen, die man dort trifft, jetzt würde ich sagen, Russland ist nicht ein Land. Ja. Es gibt Moskau. Dann kommt ein bisschen Abstand, große Städte wie Petersburg und Jekaterinburg. Aber dann viele Menschen, die auf dem Land wohnen, weiter weg, wo auch tatsächlich das Staatsfernsehen die hauptsächliche Informationsquelle ist, da wird völlig anders gedacht. Aber die Menschen, die wir kennen, selbst im Umfeld, persönlichen Umfeld meiner Frau, die größte Form der Unterstützung, die wir da persönlich hören, sind Dinge wie so ein Mist. Aber jetzt, wenn man es angefangen hat, muss man es auch zu Ende bringen. Das waren aber noch O-Töne 2022. Über völlige Fassungslosigkeit, was dort passiert. Sorge um die eigenen Kinder in dem Alter, im wehrfähigen Alter.
Absolut, ja.
Wenn man Studien liest, habe ich jetzt länger nicht mehr, aber das war auch in deutschen Medien, 80% Zustimmung für Putin. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Aber man kann in solchen Ländern ja auch keine seriösen Meinungsumfragen machen.
Nee, und das stimmt ja, wenn die Bevölkerung auf dem Land keine sachlichen Informationen hat, sondern Propaganda hört, das weiß man ja auch aus Deutschland von vor vielen Jahren, was das mit Menschen machen kann. Das stimmt. Aber auf jeden Fall ist das natürlich für Ihre Frau wahrscheinlich eine schwierige Situation, weil man ja auch im Moment, es gibt überhaupt keinen Ausweg. Also ich sehe jedenfalls nichts. Ich weiß nicht, ob der Trump wirklich da eine Waffenruhe vielleicht, kriegt er vielleicht noch hin, aber ob der Frieden stiften kann, ist ja die große Frage. Wie schätzen Sie das denn ein persönlich?
Ich sehe unter der Regierung, die unter den Machthabern in Russland keine Lösung, die Stabilität bringen würde an der Stelle. Jetzt kann man auf das Alter von Beteiligten schauen und kann Hoffnungen haben, aber auch die Illusion, dass es da aus biologischen Gründen einen Wechsel geben könnte und dann kommt der Nelson Mandela aus dem Gefängnis frei und wird Russland in die Freiheit führen, ist ein Szenario, das ich so tatsächlich nicht sehe. Also es ist tatsächlich sehr schwierig. Und es ist natürlich für meine Frau, unsere Söhne haben beide Staatsbürgerschaften. Die beiden Großen müssten, wenn sie einreisen würden, damit rechnen, am Flughafen einberufen zu werden oder eingezogen zu werden. Die sind früher jedes Jahr mit ihren Großeltern nördlich von Moskau im Ferienlager gewesen, haben mit gleichaltrigen Russen dort die Ferien verbracht. Da gibt es Kontakte, wo das letzte Foto mit Uniform und Waffe in der Hand vor einem Schützenpanzer war. Und dann seither wurde nichts mehr gepostet seit 2 Jahren. Also das hat die Familie schon stark getroffen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Vielleicht jetzt von diesem traurigen Kapitel, wo wir ja alle nicht wissen, was man dazu sagen soll, aber da, wo es halt persönlich wird, nochmal ein ganz anderer Blick auf diesen Krieg natürlich fällt, ne? Weil russische Mütter trauern auch um ihre Söhne, das muss man ja nun mal, oder ihre Brüder oder ihre Väter oder sonst irgendwas, russische Frauen, das muss man ja auch mal festhalten, ne? Das also wird ja oft so ein bisschen überdeckt, als ob, also auch wenn natürlich nicht alle Informationen haben, aber dass Krieg auch die russische Bevölkerung trifft, das ist ja klar, ne?
Absolut. Wir hatten Flüchtlinge bei uns zu Hause auch, aber russische genauso wie ukrainische. Einen jungen Russen, der genau das gemacht hat, was man sich im Westen immer gewünscht hat nach Kriegsbeginn im Februar 22. Jeden Abend in Moskau auf der Straße, am dritten Abend haben sie ihn weggecasht. Dann hat er 7 Stunden in so einem Polizeibus verbracht, Personalien aufgenommen. Und am übernächsten Tag morgens um 6 klopft es bei seinen Eltern an der Tür mit dem Einberufungsbescheid. Er wohnte zum Glück, war bei seinen Eltern gemeldet, aber wohnte woanders. Der war eine Woche später über ganz kuriose Wege, italienisches Touristenvisum, über Armenien ausgereist, bei uns aufgetaucht. Es gab keine Möglichkeit in Deutschland für ihn irgendeinen legalen Status zu erreichen. Insofern tingelt er dann im Schengen-Raum weiter. Also auch diese Menschen gibt es. Und gleichermaßen, die ganze Familie hat bei uns angefangen, nach Kriegsbeginn, meine älteren Söhne auch, zu übersetzen in Flüchtlingsunterkünften. Und da haben sich zusammengeschlossen, meine Frau und andere Russinnen zusammen mit Ukrainerinnen, das waren fast nur Frauen und Weißrussinnen, da war es völlig egal, welchen Pass jemand hatte.
Also sie wurde nie beschimpft oder so von...
Es gab eine schwierige Situation von Dutzenden mal. Aber vor allen Dingen auch dieses Zusammenarbeiten von Russen mit Ukrainern und Weißrussen dort, das hat überhaupt keinen Unterschied gemacht, wer woher kam. Insofern dieses Russen in eine Schublade stecken, ist etwas, wo ich, deshalb führe ich das auch gerne aus hier, wo ich ein Signal setzen möchte, das ist es nicht. Es gibt nicht die russische Sicht darauf, sondern es gibt ganz viel Widerstand im Land, mindestens bei allen Gebildeten, zu denen wir Kontakt haben.
Ja. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist ganz interessant. Zu viel Einblick haben ja die meisten gar nicht. Ne? Sie haben ja durch ihre Frau und dadurch, dass sie Russland ja auch kennen, haben natürlich eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Als Sie angefangen haben, Ihr Studium aufgenommen haben, wo haben Sie eigentlich studiert?
In Kaiserslautern.
Ah ja, auch eine Stadt, die wahrscheinlich unterschätzt wird. Mir fällt sogar Kaiserslautern im Moment nicht viel ein, muss ich sagen. Ich
weiß, damals ich erste Bundesliga, Otto Rehhagel.
Ja, der dann nach Bremen gekommen ist.
Genau, die Zeiten haben sich auch da geändert.
Ja. Da haben Sie ja wahrscheinlich nicht damit gerechnet, mal im Management zu landen, oder? Hatten Sie irgendeine Berufsvorstellung, was Sie machen wollen als Wirtschaftsingenieur?
Ich wollte Journalist werden.
Tatsächlich?
Tatsächlich.
Ach, also
mein großes Vorbild war Hajo Friedrichs tatsächlich. Ja. Das stellte ich mir immer so vor. Ich weiß nicht, ob er so gearbeitet hat, aber er war immer eine Woche on und eine Woche off. Ich dachte, das ist eine sehr, sehr stressige Woche, aber man arbeitet an spannenden Themen und danach hat man eine Woche frei. Ich war in der Schülerzeitung aktiv. Ich habe nach der Schule als freier Mitarbeiter bei der Rheinzeitung in Koblenz gearbeitet. Habe irgendwann gemerkt, gut, irgendeine Grundlage brauche ich. Und alle Journalistenkollegen haben mir geraten, studiere auf keinen Fall Journalistik. Jetzt wird es gefährlich, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben. Aber nee, auf keinen Fall Publizistik, Germanistik. Studiere was Richtiges. Dann hast du mal Sachkenntnis in einem bestimmten Thema. Mhm. Und wenn du nebenher journalistisch arbeitest, dann bringt das viel mehr. Und hast noch eine Basis, um was anderes zu machen. So, und dann konnte ich mich nicht so richtig entscheiden. Und dann gab es die Möglichkeit, Technik hat mich interessiert, Wirtschaft hat mich auch interessiert. Wirtschaftsingenieur war eine tolle Verbindung. Mhm. Ja, und dann hat sich die Welt irgendwie geändert. Dann bin ich vom rechten Weg abgekommen.
Ja, wollte ich gerade fragen, warum sind wir keine Kollegen geworden?
Tatsächlich, weil irgendwann diese komische Unternehmensberatung sich gemeldet hat und angeboten hat, doch mal Praktikum zu machen an dieser Stelle. Und ich dachte, Unternehmensberatung, das Anzug, Krawatte, das will ich doch nicht tragen. Alle meine Vorurteile über Unternehmensberater ausgepackt. Mein Professor sagte mir, no regret move, hingehen, Praktikum machen, muss man ja nicht das Leben lang arbeiten. Mhm. So bin ich dann tatsächlich nach Frankfurt gefahren zum Vorstellungsgespräch zusammen mit 10 anderen Studenten, die sich alle Papis Krawatte aus dem Schrank geholt hatten und mit dem Anzug ankamen und total nervös da saßen. Mhm. Und ich saß mit einer blauen Jeans und einem roten Pullover und habe denen Fragen gestellt.
Oh, ja.
Und das war ein total spannender Termin. Und obwohl ich kritisch aufgetreten bin, sagten die mir am Ende, die fänden es toll, wenn ich dort Praktikum machen würde. Mhm. So, vielleicht bin ich deshalb vom rechten Weg abgekommen. Der Russlandaufenthalt, wo ich das Auslandssemester gemacht habe, sicherlich auch, aber hat eine gewisse Faszination für Transformation, für die andere Kultur auch zu sehen. Städte mit meiner heutigen Frau viel gereist. Städte wie Novgorod, das kleine, schöne Novgorod. Man sieht, das ganze Land ist in Bewegung und es gibt viele Probleme, aber es geht in die richtige Richtung, so wenn man dieses Gefühl hat. War das eine sehr schöne Dynamik. Und auch diese wirtschaftliche Entwicklung hat mich interessiert. Und irgendwann, Journalismus wurde mit aufkommendem Privatfernsehen auch nicht an allen Stellen attraktiver. Hm. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Es gab nicht den Tag, wo ich gesagt habe, das wird nichts mehr mit dem Journalismus.
Haben Sie schon mal bereut? Ist das nicht so, dass Sie manchmal denken, ach, das Thema würde ich auch gerne kommentieren, dann würde ich aber... Was sagen oder was schreiben?
Oh, ich kann mir vorstellen, dass manche Kollegen aus meiner Kommunikationsabteilung bei SWB das manchmal bereut haben. Wenn ich da mit Wünschen komme, wie gewisse Dinge formuliert werden sollen, dann wünschen die sich möglicherweise, ich hätte doch den Job gemacht an der Stelle. Nein, tatsächlich nicht. Was schön ist, ich glaube, was ich mehr zu schätzen weiß, ist die Möglichkeit, tatsächlich selber zu gestalten, anstatt nur darüber zu berichten. Das ist auch etwas, was mir beim Berater Leben gefehlt hat, so spannend das war, viele Unternehmen zu sehen, viele Kraftwerke, Energieunternehmen auch kennenzulernen. Das war eine sehr, sehr lehrreiche, wichtige Zeit. Aber als Berater letztendlich stelle ich Fragen, gebe Empfehlungen und male Schaubilder. Hm. Aber ich bin nie verantwortlich dafür.
Und ob sie umgesetzt werden, das wissen Sie auch nicht, ne? Genau.
Im Regelfall erfährt man es noch, aber man kann selber den Einfluss nicht nehmen.
Hm. Haben Sie schon mal einen Gastkommentar für uns geschrieben?
Das habe ich nicht.
Das könnten Sie doch mal machen.
Das klingt wie eine Einladung.
Wenn es ein gutes Thema gibt, auf jeden Fall. Sie könnten mal über die teure Fernwärme oder den Schock für Kleingärtner, dass überall die Smart Meter eingebaut werden und dass Sie jetzt, weiß ich nicht, vierstellige Beträge schlimmstenfalls auf den Tisch legen müssen, können Sie gerne machen. Da Sie es ja können, bin ich ganz optimistisch.
Das kann ich. Besser als zum Fußball jetzt. Da sollten Sie mich keinen Gastkommentar schreiben lassen.
Nee, aber wenn Sie das mal machen wollen und da Sie ja selber für Zeitungen geschrieben haben, das wäre doch toll.
Das Angebot nehme ich gerne an.
Gut. Sie haben selber mal ein Kraftwerk geleitet in Moorburg. Wo ist das, Moorburg?
Ist im Süden Hamburgs.
Im Süden Hamburg. Was macht man da als Kraftwerksleiter? Ist das dann wieder sozusagen zurück zu dem, was man gelernt hat, nämlich viel mehr Ingenieurswesen sozusagen als Management? Oder ist das, wenn man ein Kraftwerk leitet, schon nicht mehr so?
Also das ist die Kombination aus Technik und Management. Die Herausforderung war da, das Kraftwerk 2015 in Betrieb zu nehmen. Es war ein sehr großes Kraftwerk. Mhm. 1600 Megawatt, das ist deutlich mehr als alle Kraftwerkstandorte der SWB zusammen an der Stelle. Mhm. Steinkohle, schwieriges Thema, damals schon 2008 begann der Bau, 2012, Ende 2012, Anfang 2013 habe ich dort die Rolle übernommen. Das sollte eigentlich nur eine Interimsposition sein. Die Herausforderung war im Rahmen des Neubauprojektes, das Kraftwerk in einer sehr strittigen, konfliktreichen politischen Atmosphäre auch ans Netz zu nehmen. Mhm. Das heißt, das waren deutlich mehr als reine technische Aufgaben und bautechnische Aufgaben.
Das heißt, Sie haben da schon Kontakte zur Politik und auch so eine Art von Mediation im eigenen Interesse machen müssen. Leute für sich gewinnen, für Zustimmung werben und so weiter, sowas.
Korrekt. Und das reichte von, Moorburg ist ein kleiner, sehr beschaulicher Ortsteil im Süden Hamburgs, von Anwohnern, bei denen sich die Begeisterung über den Bau eines solchen großen Kraftwerks in sehr überschaubaren Grenzen hielt. Also sogar auf der lokalen, kommunalen Ebene. Ich erinnere mich, ich saß in der Bezirksversammlung in Hamburg-Harburg, das ist der Hamburger Bezirk Harburg, und musste mir vorhalten lassen, immer Sie und die armen Moorburger Bürger.
Und das die daneben wohnen müssen.
Genau. Mhm. Und das war für mich ein Ansporn, bei der Wohnungssuche tatsächlich in Moorburg selber zu suchen. Ja. Und ich fand und ich nahm mir eine Wohnung in Moorburg, konnte zu Fuß zum Kraftwerk laufen. Und all das Gerede über die Schadstoffe, den Lärm, was wir den Bürgern alles antun.
Die Aussicht.
Das verlor deutlich an Glaubwürdigkeit, wenn der Kraftwerksleiter selber...
Ja, das war ein geschickter Move, wie es sollte heißen.
Genau,
ja,
auf jeden sich Fall. In Sichtweite des Kraftwerks eine Wohnung sucht. Also von dieser Ebene bis hin zu, und ich würde jetzt sagen, je höher die Ebene, desto schwieriger wurde es, also den Genehmigungsbehörden. Seit 2008, glaube ich, waren die Grünen auch in Hamburg nach dem Regierungswechsel in der Verantwortung für Umwelt- und Energiethemen. Und leider war das Kraftwerk Moorburg auch im Wahlkampf in Hamburg 2008 ein Thema. Mhm. Es wurde plakatiert mit Kohle von Beust, wurde der CDU-Bürgermeisterkandidat dort
genannt.
Das war kein guter Start und es nahm, wie bekannt, auch kein gutes Ende.
Mhm. Wie ist denn Ihr Blick auf Politik seither? Hat das Ihren Blick auf Politik verändert?
Definitiv.
Inwiefern?
Es ist ein skeptischer Blick. Mhm. Politik hat eine wichtige... Also Energie ist ein Thema, das kann man nicht einfach Wirtschaftsunternehmen überlassen, sondern das braucht selbstverständlich aus strategischen, politischen, mit Blick auf Klima- und Umweltschutz, aus solchen Gründen braucht es politische Regulierung.
Und mit Blick auf Kosten. Jeder muss seine Wohnung heizen können.
Genau, man spricht immer vom energiewirtschaftlichen oder energiepolitischen Dreieck. Das ist das Thema Versorgungssicherheit, das ist das Thema Wirtschaftlichkeit, Bezahlbarkeit und das ist das Thema Umweltschutz und Klimaschutz. Mhm. Und wir haben leider gesehen vor 2022, dass das Thema Versorgungssicherheit völlig aus dem Blick geriet. Es galt als selbstverständlich. Mhm. Wir in Deutschland hatten eines der sichersten Stromnetze und Versorgungssysteme. Das Thema Bezahlbarkeit wurde aus meiner Sicht unterschätzt, wurde zu wenig darüber geredet und alles hat sich sehr stark fokussiert auf das Thema Umweltschutz und Klimaschutz. Jetzt heißt es energiepolitisches Dreieck, weil sobald ich an einer Stelle etwas verändere, etwas verbessere, geht das zwangsläufig auf Kosten eines der anderen Dinge. Und das ist im Dreieck, wurde ein sehr, sehr schmaler Fahnenmast, wo oben nur noch die Fahne Umweltschutz und Klimaschutz wehte. Und das hat sich mit Blick auf die Versorgungssicherheit dramatisch geändert 2022, nach Kriegsbeginn. Als ich im September 2022 hier anfing, war das Thema Gasmangellage, nicht gefüllte Gasspeicher.
Ich kann mich noch daran erinnern.
Auf meinem Tisch, ich kann mich sehr gut daran erinnern, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
Ich auch nicht.
Wir haben, das ist der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt, aber wir haben diskutiert, in welcher Reihenfolge wir im Krisenfall den Bremer Ortsteilen das Gas abstellen müssten.
Und wo sich Leute sammeln können, in welchen Turnhallen schlimmstenfalls, weil sie zu Hause nicht mehr heizen können. Ich weiß noch, Robert Habeck hat 5 Minuten gebraucht zum Duschen. Das werde ich auch nie vergessen.
Ich glaube sogar 3 Minuten.
Oder 3 Minuten. Auf jeden Fall kann ich Ihnen sagen, seitdem habe ich nicht mehr gebadet. Weil es hieß, baden, das geht nicht mehr. Das können wir uns nicht mehr energietechnisch leisten. Jetzt habe ich es mir abgewöhnt.
Das ist gut.
Das ist auch traurig, oder?
Das hätte, glaube ich, nicht sein müssen. Es war
auf jeden Fall. Aber das wurde suggeriert. Ne?
Also tatsächlich die Pläne, wo gibt es Turnhallen, die mit Fernwärme beheizt sind, war ein Kriterium. Dann gab es spannende Fragen. Was macht man mit Justizvollzugsanstalten? Brauchen die eine eigene Turnhalle, wo die... Insassen.
Da wurden die Lichter ausgeknipst nachts?
Es gab keine Beleuchtung des Bremer Rathauses und Ähnliches, obwohl das eher symbolisch war, weil das waren alles schon LEDs umgerüstet.
Das stimmt, aber trotzdem wurde ausgeknipst, ne?
Einfach aus Vorbildfunktion.
Ja, ja.
Gut, das war das Thema Versorgungssicherheit. Das ist uns schmerzhaft in Erinnerung gerufen worden. Das Thema Preise. Es gab die Einschätzung, die Energiewende würde uns alle eine Kugel Eis oder so viel kosten wie eine Kugel Eis im Monat. Das war eine sehr, sehr grobe Fehleinschätzung. Hm. Auch das haben wir gesehen im Folge des Angriffskrieges und der Energiekrise, die dann kam, dass für viele die Energiekosten doch gestiegen sind. Generell die Energiewende und auch die Wärmewende kostet Geld. Das war vielen Bürgern gar nicht bewusst, weil das Geld kommt zum Teil aus Steuermitteln. Das heißt, das zahlen wir alle, ohne es explizit zu merken. Das sehen wir aber auch in den Strompreisen. Nicht nur bei der Erzeugung, sondern auch bei den Netzentgelten. Weniger große Kraftwerke und immer mehr kleine erneuerbare Einspeiser. Das macht ein Stromnetz einfach deutlich weniger stabil. Und das braucht sehr hohe Investitionen, zum Teil in Speicher, das reicht aber nicht, aber in Kompensationsmaßnahmen, um das Stromnetz wirklich zu synchronisieren und in Takt zu halten. Und das sind die Netzentgelte. Das heißt immer so schön, Wind und Sonne schicken keine Rechnung. Diese platte Aussage begegnet mir immer wieder. Ich füge dann immer nur hinzu, ja, Wind und Sonne schicken sie nicht, aber der Netzbetreiber schickt eine Rechnung hinterher, muss er nämlich. Und die Rechnung, die man vorher nicht explizit bekommen hat, war aber in Umlagen im Strompreis und bei Steuern, die man gezahlt hat, um die Subventionen zu finanzieren, auch schon enthalten. Das heißt, dieses Dreieck und diese Zusammenhänge sind aus dem Blick geraten.
Und deswegen ist Ihr Blick auf Politik skeptisch, dass das passieren konnte, dass man, um ein Ziel zu erreichen, die anderen beiden einfach ignoriert hat oder nicht genug dem Beachtung geschenkt hat, so ungefähr?
Genau, ich glaube, Politik tendiert dazu, weil auch wir Menschen dazu tendieren, Komplexität zu verringern, gewisse Dinge ins Schaufenster zu stellen und als Ziele vorzugeben. Das wird aber dann gefährlich, wenn ich tatsächlich mich auf ein Ziel, auf ein einseitiges Ziel fokussiere, das dann auch nachhalte, messe, bejuble. Ich habe als Beispiel, ich habe immer ein Störgefühl, wenn gejubelt wird, wie viele Photovoltaikanlagen jetzt wieder angeschlossen worden sind. Ja, das ist ein Indikator und das steht für, ganz vereinfacht, hurra, mehr Erneuerbare. Jetzt können wir noch mehr konventionelle Kraftwerke ausschalten an dieser Stelle. De facto stellt das aber uns vor eine ganze Reihe von Problemen, weil die erzeugen alle den Strom von 12 Uhr bis 14 Uhr, wenn die Sonne scheint. Das ist weitaus mehr Strom schon heute, als wir in dieser Zeit verbrauchen können oder speichern können. Jetzt ist trotzdem über 20 Jahre, glaube ich, eine Förderung zugesagt. Das heißt, es wird bezahlt für Strom, der eigentlich wertlos ist an dieser Stelle oder den wir bei negativen Strompreisen ans Ausland verkaufen, damit man in Norwegen und Österreich Wasser hochpumpt, um es zu Zeiten, wo kein Wind weht und keine Sonne scheint und wir Strom brauchen, wieder herunterzulassen über die Turbine und uns wieder zurückzuverkaufen. Also es gibt Gewinne an dieser Stelle. Aber hinzu kommen massive Kosten, weil das unser Stromnetz überlastet. Weil unser Stromnetz in Bremen, in Bremerhaven, überall in Deutschland ist nie dafür gebaut worden, dass zwischen 12 und 14 Uhr
jede Menge Strom eingespeist wird.
Genau.
Und darüber haben wir neulich berichtet, dass auch darüber nachgedacht wird, ob man die Förderung überhaupt noch aufrechterhält. Da haben Sie, glaube ich, oder die SWB hat sich ja auch zu geäußert, wie kompliziert das ist. Da fällt mir ein, apropos Photovoltaik, Wesernetz, da sind Sie auch für zuständig, da gibt es Beschwerden, Leserbriefe. Ich habe nicht jeden einzelnen Fall geprüft, dass das so schwierig ist, da angeschlossen zu werden. Hängt das damit zusammen, dass man da sozusagen vorsichtig ist und nicht, wenn einer schreit, ich habe jetzt ein Solarkraftwerk am Balkon, komm mal her und speist das ein, dass das einfach nicht geht?
In manchen Fällen ja, aber nicht bei den kleinen, bei den Balkonkraftwerken.
Da nicht.
Es gab, zunächst war es, wir hatten 2020, hatten wir glaube ich 200 Photovoltaikanlagen in Bremen.
Ich glaube, es hat sich verzehnfacht.
Und das hat sich tatsächlich mehr als verzehnfacht. Wir hatten im letzten Jahr mehr als 2000. Das hat die Kollegen von Wesernetz erstmal im Handling überrannt. Früher waren das dann auch Formulare, die handschriftlich ausgefüllt wurden. Und dann wurden die Zählernummern abgetippt. Das kann man machen, wenn das pro Werktag weniger als einer ist. Das dann umzustellen und zu automatisieren, das hat gedauert. Bis tatsächlich 2023 haben wir das neue System eingefügt, sodass dann auch nicht mehr Dreher bei der Zählernummer wieder rückfragen. Da muss man wieder auf die Antwort warten. Der Fall muss wieder neu bearbeitet werden. Also für die seit 2023, für die kleineren Anlagen, erstmal Genehmigung und auf den Weg bringen und Zählersetzung beauftragen, das haben wir seither im Griff. Und wir machen auch keine große Planung, ob es denn reinpasst oder nicht. Also die Thematik Netze überlastet wird dann aber ein Thema, wenn in einem Industriegebiet am Waldrand ein Logistikunternehmen seine Lagerhallen, die gesamten Dächer voll knallt und dann einen Antrag stellt und meint, ab dem nächsten Tag einspeisen zu können. Das geht in eine Netzberechnung. Menschen, die solche Netzberechnungen machen können, den elektrotechnischen Hintergrund haben, sind viel schwieriger zu finden als, was auch nicht von heute auf morgen ging, Sachbearbeiter, die tatsächlich diese Anmeldeprozeduren ausfüllen können. Da hatten wir im letzten Jahr stellenweise bis zu 70 Anlagen. Das sind dann typischerweise Gewerbebetriebe. Das sind dann auch die, die laut schreien. Bis zu 70, die in dieser Netzberechnung waren. Aktuell, ich habe mir die Zahlen heute nochmal geben lassen, sind es 20. Mhm. Das heißt, auch da, die werden abgearbeitet, da kann man schreien, solange man will. First in, first come, first served. Mhm. Das heißt, die werden in der Reihenfolge abgearbeitet. Aber das sind bei 20 mittlerweile, haben wir da einen deutlichen Fortschritt. Wo es, dann gibt es aber noch andere Beschwerden, nämlich Anlage ist gesetzt, Zähler ist gesetzt, da kann es auch immer zu mal in Einzelfällen dann nochmal Probleme geben, wenn die Anlage gebaut wurde von einem Elektriker, der nicht in Bremen üblicherweise tätig ist und dann nicht die in Bremen gültigen technischen Anschlussbedingungen befolgt und der Monteur kommt und sagt, nee, das passt nicht, das ist nicht regelkonform, kann ich nicht anschließen. So Fälle gibt es auch.
Das ist in Niedersachsen anders als in Bremen?
Das ist in jedem Bundesland anders, beziehungsweise ist es sogar noch schlimmer. Es gibt in Deutschland ja 800 Netzbetreiber fast.
Und das ist überall anders?
Nicht überall, aber an vielen Stellen schon.
Aber ist auch Irrsinn, ne?
Ja. Auf alle Fälle. So, und letzten Fall, Beschwerden, Anlage ist da, speist auch ein, aber da kam noch nicht die Rückmeldung, die Vergütung kommt noch nicht an.
Genau.
Das haben wir tatsächlich als letztes liegen lassen. Da sind die Kollegen jetzt dran, das ist ein Prioritätsthema jetzt Anfang 2025.
Verstehe.
Und auch den Berg werden wir jetzt abarbeiten.
Aber das ist auch interessant, das ist auch, was Politik macht, dass sie propagiert erneuerbare Energien, kauft euch alle, macht euch alle Photovoltaikanlagen aufs Dach, aber nicht darüber überhaupt diskutiert, ob die Fachkräfte dazu da sind, ob die Energieunternehmen dazu überhaupt in der Lage sind, so schnell. Ne? Das ist, also das finde ich auch, dass Politik so kurzsichtig ist. Und das ist ja auch plakativ, weil jeder, der sagen würde, packt euch alle das auf die Dächer, würde sofort sagen, ja, super Idee, weil Wind und Sonne sind ja umsonst.
Ja, da muss man, das ist dann unsere Aufgabe, das auch zu erklären.
Ja.
Wobei man könnte auch
das haben
sagen,
Sie jetzt sehr gut erklärt,
das ist vielleicht auch Aufgabe derer, die solche Dinge entscheiden, sich vielleicht vorher erstmal schlau zu machen oder nachzufragen an der Stelle. Aber das sind Dinge auch, vielleicht kommen wir noch zum Thema Fernwärme, Ausbau, wo auch es natürlich einfach ist zu verkünden, wir brauchen mehr Fernwärme und dann berechnet man in welchen rein Technik die Ingenieure des Gutachters berechnen, dann bauen wir in Bremen 200 Kilometer Fernwärmeleitung. Hm. Ja, das wollen wir gerne tun an dieser Stelle, aber wir haben das schon relativ hochgefahren, wir haben in der Vergangenheit etwa, also wir haben in Bremen aktuell etwas über 400 Kilometer Fernwärmeleitung. Vor 2020 wurden etwa 2 Kilometer pro Jahr neu gebaut. Mhm. Dieses Jahr versuchen wir 5 bis 7 zu bauen und wir schaffen es vielleicht hoch auf 10, wenn man jetzt überlegt, 200, 300 Kilometer Fernwärme. Mhm. Dann bräuchten wir 20 bis 30 Jahre. Plus, was man dann auch nicht sieht, man braucht dafür Tiefbauer. Man braucht dafür Baugenehmigungen, um Straßen aufweisen zu können. Und man braucht eine Menge Investitionsmittel. Wir reden mittlerweile über Milliarden Euro.
1,2 Milliarden habe ich irgendwo gelesen. Nee, 2 Milliarden wollen Sie investieren.
Ja,
bis 20, damit Bremen 2035 klimaneutral, mit klimaneutral Energie versorgt werden kann. Ist das noch aktuell? Nee. Ich fürchte, sind jetzt 3 Milliarden geworden.
Ich denke, 2 Milliarden werden nicht reichen dieser Stelle.
Ja.
Tatsächlich. Aber die Herausforderungen sind tatsächlich den Wärmenetzausbau. Unser Anspruch ist ja tatsächlich, heute in Bremen 60% der Bremer und Bremerhavener genauso heizen mit Gas, 15 bis 20% mit Öl und nur etwa 15% versorgen wir aktuell mit Fernwärme.
Mhm.
Wenn wir das ernst meinen mit Klimaschutz und Wärmewende, dann müssen wir die Öl- und die Gasheizung aus den Kellern rauskriegen und dafür müssen wir eine Alternative anbieten. Und die ist in dicht bebauten städtischen Gebieten am naheliegendsten die Fernwärme. Nur Verdopplung kann nicht heißen, dass wir in den nächsten 15 Jahren nochmal 420 Kilometer bauen, sondern wir müssen dann wirklich gucken, an welchen Stellen haben wir das größte Potenzial, Wärmemengen tatsächlich auch zu ersetzen, die bisher konventionell erzeugt werden. Aber da müssen die Rahmenbedingungen auch passen. Und was wir erlebt haben mit dem Bau der Fernwärmeverbindungsleitung durch Schwachhausen.
Die ja immer noch nicht fertig ist.
Die
Anschlüsse sind noch nicht fertig, ne?
Also die Verbindungsleitung liegt tatsächlich und verbindet die beiden Netze. Und wir können jetzt auch aus der Abfallverbrennungsanlage die klimaneutrale Wärme in den Bremer Osten leiten. Aber das ist als eine Verbindungstrasse geplant worden. Das Thema, schließen wir dort auch Häuser an, stand tatsächlich nicht im Fokus.
Mhm, aber jetzt werden Häuser angeschlossen.
Werden sie. Das ist aber auch dahinter steht auch ein Kulturwechsel bei der SWB. Früher SWB betrieb 4 große Kraftwerke. In Bremen versorgte Bremen und das Umland mit Strom. Und nebenbei, wenn man Kohle verbrennt, kommt noch ein wenig Wärme dabei raus und die nutzte man noch und schickte sie in eine Leitung zum Mercedes-Werk. Mhm. Also Wärme war das Nebenprodukt. Mhm. Die Welt hat sich völlig geändert. Mhm. Strom, die Mehrheit, oder der größte Teil des Stroms, wenn man es übers Jahr hinaus in Summe nimmt, kommt heute aus erneuerbaren Energien. Mhm. Windräder baut man nicht oder nur in eingeschränktem Maße in Stadtstaaten, mhm, sondern besser in Flächenländern, am besten noch an der Küste oder, mhm, vor der Küste. Vielleicht. Deshalb kommt ein großer Teil des Stroms, der heute in Bremen erzeugt wird, eben nicht mehr von uns, von SWB, wird nicht mehr in Bremen erzeugt, sondern kommt von außerhalb. Mhm. Damit wird Wärme aber zu unserem Hauptprodukt. Und das ist eine Herausforderung, mhm, und das ist auch ein Umdenken für den stolzen Kraftwerker, der seine große Turbine betrieben hat, jetzt plötzlich verantwortlich zu sein für eine kleinere Flusswasserwärmepumpe oder für eine Klärschlammverbrennungsanlage, wo dann vielleicht 5 Megawatt rauskommen und nicht mehr 100. Das ist auch ein Umdenkprozess. Das geht mit hohen Investitionen auch einher. Aber auch mit einem Kulturwandel.
Transformation, aber das interessiert sich ja. Sie stecken mittendrin.
Genau.
Sie haben also mehr transformieren als wie SWB in sich wahrscheinlich und nach außen geht ja fast gar nicht.
Das ist tatsächlich eine mehrfache Transformation. Ja, das sind Transformationen bei den Produkten. Also wir sind weg von oder kommen weg von Gas und Graustrom hin zu mehr Fernwärme und Wärmepumpen und Grünstrom. Das ist eine Transformation bei den Anlagen. Wir haben letztes Jahr das letzte Kohlekraftwerk hier in Bremen stillgelegt. Das ist eine Transformation zu, gut, an manchen Stellen brauchen wir die Gasanlage noch, aber wir arbeiten auch an anderen erneuerbaren Quellen zur Wärmeerzeugung. Schauen auf dem, wie Geothermie, Flusswasserwärmepumpen, Abwärme von der Brauerei bis zum Kaffeeröster und auf Möglichkeiten, dort Nahwärmenetze zu installieren. Das heißt, auch da ist es eine Transformation.
Mhm. Deswegen müssen Sie das doch ganz toll finden, dass Sie so mittendrin stecken.
Finde ich auch. Ganz ehrlich, so vom Gefühl her, nacheinander wäre es schöner, aber weil hinzu kommt Personal, auch da haben wir eine Transformation. Nicht nur wegen der Aufgabenprofile, sondern in den nächsten 10, 15 Jahren werden uns die Hälfte unserer aktuellen Mitarbeiter verlassen. Fachkräftemangel ist ein Thema für uns. Das schaffen wir tatsächlich. Da bringt die eine Transformation einen Vorteil für die andere, weil dieses Arbeiten an der Energiewende, wir sind das Unternehmen, das die Energie- und Wärmewende umsetzt in Bremen, das merken wir immer wieder in Vorstellungsgesprächen, ist attraktiv.
Für junge Menschen,
für junge Menschen, kann ich mir vorstellen,
weil es sinnstiftend ist sozusagen.
Mhm. Absolut, das ist auch mit Frustration.
Vielleicht besser, als sich auf der Straße festzukleben, direkt da im Praktischen zu sein.
Tatsächlich, ja.
Sage ich jetzt mal. Als.
Das geht auch manchmal mit viel Arbeit, manchmal auch mit Frustration oder Rückschritten einher, Unsicherheiten, was passiert jetzt eigentlich mit Fördermitteln, Gebäudeenergiegesetz beschlossen, was wird im neuen Koalitionsvertrag daraus werden? Also da gibt es Unsicherheiten, Fördermittel schaue ich jetzt etwas optimistischer in die Zukunft, als ich das vor der Wahl getan habe an dieser Stelle. Aber das braucht natürlich auch eine solche Transformation.
Aber Sie sind auch mit Beschwerden konfrontiert, nicht Sie persönlich, sondern da haben Sie natürlich Leute für. Aber das eine ist eben die Sache mit Wesernetz und diesen Anschlüssen. Das sind natürlich nicht viele Leute. Man hat immer so den Eindruck, weil wir das natürlich auch veröffentlichen. Aber auch die langen Baustellenphasen, ne? Also die Georg-Gröning-Straße, ich weiß gar nicht, wie lange die voll gesperrt ist, schon jedenfalls ziemlich lange. Da geht es ja um die Anschlüsse, die an die Häuser kommen. Warum ist da der Zeitplan verändert worden? Liegt das auch am Fachkräftemangel?
Nein, das liegt tatsächlich
an einem. Für Anwohner ist das ja immer echt extrem lästig.
Ne? Das liegt tatsächlich an einem erfreulichen Grund, dass sich nämlich deutlich mehr Anwohner, als wir gedacht haben, auf dem Weg der Trasse entschieden haben, angeschlossen zu werden. Und dass unser ursprünglicher Plan, wir bauen einmal die Trasse durch. Es gibt dort mehrere Schulen, dann soll es weitergehen, nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr Richtung St. Josephs Krankenhaus an dieser Stelle. Wir bauen einmal die Trasse durch und dann. Haus 1, Haus 2, Haus 4, Haus 8. Da braucht man aber jeweils immer für jede Einzelsperrung oder für jede Baumaßnahme braucht man eine Zustimmung der Stadt Bremen an der Stelle. Und da kam plötzlich der Stopp im Sinne von, nee, ihr macht alles gleichzeitig bitte. Und das war dann eine deutliche Umplanung. Jetzt kriegt die Schule tatsächlich, mit der wir eigentlich schon vereinbart hatten, dass sie schon im nächsten Winter die Fernwärme kommt jetzt ein Jahr später tatsächlich. Also insofern, auch bei der Fernwärmeverbindungsleitung haben wir das gesehen. Es gab Herausforderungen im Untergrund, beim Bau, bei der Technik, ungeplante Situationen dort. Die Querung von Straßenbahnschienen verlief schwieriger und komplexer. Dann verschob sich wieder alles, die Botschaften. Es war einfach nicht möglich und wird auch in Zukunft nicht möglich sein, klar, präzise den Anwohnern, den Geschäften, die dort sind, zu sagen, dann diese Sperrung wird nur bis dann und dann dauern.
Aber es ist wahrscheinlich besser, gar nichts zu sagen, ne? Weil doof ist, wenn es dann heißt, 3,5 Monate später, weil 3,5 Wochen, aber 3,5 Monate ist halt schon ganz schön viel.
Also gar nichts sagen geht nicht,
nee.
Aber man muss von Anfang an dazu sagen, dass Dinge, wie sie uns passiert sind in Schwachhausen, diese Starkregenereignisse, dann waren die Gruben geflutet, bis das wieder...
Das war in der H.H.-Meyer-Allee.
Genau, richtig.
Aber immerhin, die Straße ist zu. Und sie ist schöner als vorher.
Sie ist schöner als vorher, aber dann kommen wir Deutschen und messen mit dem Millimetermaß und dem Gradmesser die Bordsteinneigung nach und sagen, nee, das, genau. Und dann tatsächlich passieren so Dinge wie, Baustelle ist abgeräumt, wird dann aber nicht abgenommen. Oder das...
Ja, das war das Problem.
Messgerät zur Grifffestigkeitsmessung ist in einer anderen Stadt im Einsatz und wir müssen warten, bis das kommt. Die Anwohner sehen, die Baustelle ist beendet, wird aber nicht weggeräumt, laufen Sturm.
Kein Bauarbeiter ist da, das ist ja das, was Leute nicht kapieren.
Genau. Ne? Dieses Zusammenspiel, da sind wir aber auch aus meiner Sicht sehr guten Gesprächen mit der Behörde für Verkehr, Bau und Mobilität, dass wir alle zusammen da ein schlechtes Bild abgeben. Dann solche Frustration entsteht und dass wir zusammen an den Prozessen arbeiten und feilen müssen, wie kriegen wir das hin bei solchen Projekten. Gerade Fernwärme verdoppeln in den nächsten 15 Jahren, das ist unser Ziel. Wir wollen in die Innenstadt, das macht es nur komplizierter, da brauchen wir eine Koordination. Hier graben ja tatsächlich auch noch andere.
Ja.
Ne, Hansewasser, ne, BSAG hat hier Baustellen an dieser Stelle, das ASV
der Glasfaserausbau. Den machen sie ja selber auch, ne, aber nicht nur alleine.
Dienstleister machen das für uns tatsächlich. Da ist es ganz wichtig, je dichter der Ballungsraum ist, dass wir da eine gute Koordination haben, voneinander wissen, die Straße, wo sich das vermeiden lässt, nicht 2025 und dann 2026 wieder aufreißen. Also da sind wir in engen Gesprächen, das haben wir, glaube ich, alle verstanden, da haben wir viel gelernt aus dem Bau der Fernwärmeverbindungsleitung. Was das an Belästigungen auch mit sich bringt, die werden nicht zu vermeiden sein. Die Wärmewende wird dazu führen, dass wir in Bremen mittelfristig viel klimaneutrale Wärme haben werden, aber kurzfristig Baustellen, Dreck und Lärm.
Genau.
Das gehört dazu.
Ja, ja, das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille. Das ist ja fast immer so. Die Frage ist nur, also für Leute, die Geschäfte haben, ist es anstrengend. Ne? Für Anwohner weiß ich nicht, ob das jetzt so schlimm ist, wenn sie mit dem Auto nicht bis vor die Haustür fahren können. Oder die können ja ganz froh sein, verkehrsberuhigt, da geht's ja gar nicht. Da hören sie gar nichts mehr, also da fährt nichts mehr, nichts hupt oder sonst irgendwas. Aber für Geschäftstreibende, ich glaube, das war in der H.H.-Meyer-Allee auch ein Thema, dass, glaube ich, Leute sagten, sie hätten aufgegeben, weil sie diese lange Phase einfach nicht überstehen konnten. Ne? Das ist, glaube ich, tatsächlich schwierig. Wenn das so ist, weiß man ja auch nicht so ganz genau.
Ich kenne jetzt keinen Fall, wo aufgegeben wurde, aber ich kenne schon viele Fälle mit Beschwerden.
Oder aufgeben wollte.
Die reichten von Parkplätze nicht da, deshalb weniger Kunden über Lärm und deshalb kämen die Kunden nicht. Ja, das die Beeinträchtigung gab es und wird es an anderen Stellen auch geben müssen.
Ja, ich glaube, wir haben schon alles abgearbeitet, was wir so hatten. Auch eine Sache, die man so schnell nicht versteht, die aber, glaube ich, auch schon erklärt worden ist, war das Trafohäuschen auf der Bürgerweide, wo Wasser reingelaufen ist und deswegen war das kaputt. Dann hieß es ja, es dauert ewig, bis das wieder repariert werden kann. Aber sie haben es geschafft, pünktlich zur Osterwiese kann man den Strom wieder anschließen. Wie haben sie das denn gemacht und wieso hieß es vorher, das könnte lange, sehr, sehr lange dauern?
Das waren tatsächlich gar nicht unsere Anlagen, die betroffen waren, sondern eine Etage tiefer an der Stelle. Grundsätzlich sehen wir auch, das ist eine Einschränkung im Rahmen der Energiewende. Ganz viele Teile vom Transformator über Schaltanlagen sind nicht mehr auf Knopfdruck verfügbar an dieser Stelle. Habe mich mit dem Fall im Detail jetzt gar nicht befasst, weil es nicht unsere Anlage war. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass man nicht einmal Keller geflutet und 2 Wochen später funktioniert alles wieder. Aber toi, 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 es hat ja funktioniert für die Osterwiese.
Stellen Sie sich vor, die Bürgerweide ohne Osterwiese, das hätten die Bremer gar nicht verkraftet.
Dann hätte eine Attraktion weniger aufgebaut werden müssen und dann hätten wir schon eine Ersatzversorgung wahrscheinlich auf die Beine stellen können, die aber dann auch nicht geräusch- und geruchlos gewesen wäre und klimaneutral wäre sie schon gar nicht gewesen. Ja. Aber die Sorge hatte ich jetzt nicht, dass die Veranstaltung komplett ausfällt.
Immer mal wieder wird ja auch von einem sogenannten Blackout geredet. Da haben wir auch schon x-mal drüber geredet. Im Moment ist es nicht mehr das Thema. Das war auch zu der Zeit, als das russische Gas abgedreht wurde, ein Thema. Mit solchen Szenarien befassen Sie sich ja auch. Ne? Ich meine, wenn man Strom einkauft, muss man auch damit rechnen, dass er irgendwann nicht mehr kommt oder nicht kommen kann, ne? Aus welchen Gründen auch immer. Geopolitisch ist ja alles Mögliche im Aufruhr. Wir wissen gar nicht, man kann sich nicht so sicher sein, wie es überhaupt weitergeht. Wie realistisch ist sowas? Muss man sich da wirklich Sorgen machen? Sollte man zu Hause mehrere Packungen Kerzen haben? Frage ich mal so rum.
Also ganz ehrlich, wenn ich nach Schweden, nach Finnland gucke, da ist das völlig normal.
Dass man Kerzen zu Hause hat.
Dass man vorbereitet ist, da geben die Regierungen solche Informationsblätter heraus und alle finden das gut und hilfreich. Als es in Deutschland einmal diese Information gab, was man für den Fall und der kann
ja... Wie viel Wasser und so weiter, ja, ich kann mich
dran erinnern. Dann führte das zum Aufschrei, als sei das die Kriegsvorbereitung. Ich halte es für vernünftig, tatsächlich sich aus unterschiedlichen Gründen, das kann vom Blitzschlag, Hochwasser, tatsächlich, wir sind in einem Kriegszustand und kritische Infrastruktur ist nicht nur in der Ukraine mögliches und attraktives Ziel. Mhm. Cyberangriffe können genauso dazu führen wie tatsächlich physische Einwirkungen von gesprengten Strommast, Grünheide bei Berlin, das Tesla-Werk, da reichte ein einziger Strommast, um das Werk lahmzulegen. Ich denke, man muss in den Zeiten, in denen wir leben, Deutschland wird wahrgenommen von Russland als nicht freundlicher Staat. Unsere Abhängigkeit ist da. Ich halte es für absolut vernünftig. Wie gesagt, nicht nur aus militärisch-kriegstechnischen Angriffsgründen, sondern auch Überflutungen, Naturkatastrophen, eine gewisse Vorsorge zu Hause zu treffen. Aber natürlich, jetzt will ich nicht für den Bunkerbau im Garten werben. Ich glaube schon, wir haben ein noch gut funktionierendes System hier. Und ich sehe keine unmittelbare Gefahr oder Bedrohung. Aber tatsächlich können, das haben wir ja auch wann war das, als das Schiff aus der Meierwerft die Ems hochfuhr? Auch da hatten wir, wie lange, einige Zeit doch einen Stromausfall in Niedersachsen. Unser Stromnetz ist weniger stabil, als es das vor 10 Jahren war, tatsächlich, mit all den Erneuerbaren.
Und das Interessante ist ja auch, dass die Menschen so tun, als ob es selbstverständlich wäre. Dabei jeder, der mal in anderen Ländern war, auch in Afrika oder so, kennt das, dass Strom stundenlang weg ist. Das gibt es wirklich in vielen Ländern eigentlich. Man weiß gar nicht, wie glücklich man sich hier schätzt, dass man meint, jedes Mal, wenn ich irgendwo drauf drücke, dann hat der Strom auch zu kommen. Ne? Ich meine, klar, Stromausfälle gibt es mal in irgendwelchen Stadtteilen für eine Stunde oder vielleicht sogar mal für 4 Stunden oder so, aber ansonsten ist man vollkommen hilflos, wenn der Strom nicht da ist.
Die häufigste Ursache für Stromausfälle in Deutschland, glaube ich, sind Baggerfahrer.
Ja, genau. Sowas kann passieren. Oder wenn das Internet nicht da ist, das passiert ja auch, dass Leitungen da irgendwie angekratzt werden oder so. Auf jeden Fall ist es nicht schlecht, wenn man ein paar Kerzen zu Hause hat und vielleicht auch ein paar Konserven, so oder so. Ne? Kann ja nicht schaden. Ich habe sogar ein Kurbelradio mir damals angeschafft, weil ich dachte, man weiß ja nie, wo man hinten halt so kurbelt und dann lädt sich das von alleine auf.
Also ein Kollege hatte das Erlebnis jetzt gerade in Lilienthal. Da funktionierte tatsächlich nichts und er ging dann ins Auto und schaltete sein Autoradio ein, um Radio hören zu können. Also es kann passieren, auch aus, ich kenne auch gar nicht den Grund, was da passiert war in Lilienthal. Kann morgen passieren, auch in Ihrem Stadtteil.
Das stimmt. Nur schade, ich habe kein Auto. Deswegen habe ich ja das Kurbelradio.
Das Kurbelradio, genau.
Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir, also wir könnten ja stundenlang weiterreden, weil sie, wie gesagt, die Geschäftsbereiche ja sehr vielfältig sind. Aber das waren so die Sachen, die mir in letzter Zeit so aufgefallen sind oder wo sich, glaube ich, auch Leser irgendwie mit beschäftigen. Das einzige Thema, was hier noch steht, sind Tarifauseinandersetzungen. Davon sind Sie ja auch betroffen.
In geringerem Umfang beim öffentlichen Dienst, meinen Sie gerade. Tatsächlich fallen nur die Mitarbeiter unserer Abfallverbrennungsanlagen.
Wie viel sind das?
Und tatsächlich glaube ich, dass das auch nur an dem einen Kraftwerkstandort ausgeprägt ist.
Weil das da heißt, ja gestreikt wurde, ne? Auch wenn das nicht so viele waren, aber gestreikt haben sie ja vor ein paar Tagen.
Also Größenordnung unter 100.
Ah ja, dann ist das nichts, was Sie irgendwie großartig beunruhigt.
Die Mehrheit unserer Mitarbeiter ist im Haustarifvertrag und damit nicht im öffentlichen Dienst.
Ja, dann hat sich das Thema sozusagen auch erledigt. Schaffen Sie das denn noch? Also wir haben ja schon drüber geredet, 30% der Bremer Haushalte bis 2040 ans Fernwärmenetz anzuschließen.
Wir arbeiten, oh Vorsicht, 30% der Wärmemenge sollte in Bremen. Das sind nicht
30, der Haushalte.
Der Haushalte, das werden wir nicht schaffen an
dieser Stelle. Der Wärmemenge.
Genau, also die Wärme haben wir ja nicht nur in Wohngebäuden und in Haushalten, sondern auch in Schulen, Krankenhäusern, Unternehmen. Und da müssen wir einfach, das ist tatsächlich eine Sorge, die ich habe. 2025 wird wieder ein ereignisreiches Jahr. Die kommunale Wärmeplanung wird vorgestellt. Wir werden unseren Elektrolyseur in Mittelsbüren in Betrieb nehmen. Das sind so einige der Highlights. Der SWB-Marathon, für den ich bald wieder trainieren muss. Aber eines der Highlights, den ich aber etwas mit Sorge sehe, ist die kommunale Wärmeplanung, die veröffentlicht werden wird von der Stadt Bremen. Die Erwartungen wahrscheinlich schüren wird, auch mit Blick auf den Fernwärmeausbau. Was ich eben gesagt habe, wir werden nicht in den nächsten 15 Jahren nochmal 400 Kilometer Fernwärme bauen können. Mhm. Aber wir wollen uns konzentrieren, wo entsteht heute mit Gas und Öl viel Wärme und wie können wir die möglichst schnell ersetzen. Mhm. Das heißt, wie auch Georg-Gröning-Straße das Beispiel, da sind, ich glaube, sogar drei Schulen, die wir anschließen wollen und das Krankenhaus und natürlich die Menschen, die auf dem Weg werden, werden wir anschließen.
Ja, klar.
Aber wir werden uns schon in den Seitenstraßen, wird es deutlich schwieriger oder es wird deutlich länger dauern an der Stelle. Denn ein Haus für Haus, viele kleine Kunden anschließen, das hätte genau wieder die Auswirkungen auf den Fernwärmepreis. Also insofern brauchen wir sowohl mit Blick auf den Klimaschutz, wir wollen ja wirklich Mengen ersetzen und CO2 einsparen, als auch auf die Bezahlbarkeit, brauchen wir einen Vorrang für große.
Dann wäre Teneva ja auch ganz gut.
Das haben wir tatsächlich mit der Gevobar, haben wir tatsächlich eine Planung, wann wir wo ankommen.
Weil da sind halt große Gebäude, viele Leute, großer Wärmeverbrauch.
Absolut.
Mhm. Die kommunale Wärmeplanung, aber warum hört man sie? Da hört man sie doch hoffentlich vorher und dann schürt man keine zu großen Erwartungen. Also oder bin ich da naiv und blauäugig?
Also wir sind, was die Stadt Bremen angeht, in sehr guter Abstimmung mit der Behörde für UKW, Umwelt, Klima und Wissenschaft. Mhm. Das, was dort im Mai wohl vorgestellt wird, ist in Abstimmung der Experten auch entstanden. Also wir konnten es ist schon natürlich in der Verantwortlichkeit der Behörde. Wir sind nicht an jeder Stelle komplett glücklich, aber auf uns wurde auch gehört. Wir konnten unsere Anmerkungen auch dort vortragen und es ist nicht weit entfernt von dem, was wir auch sehen.
Aber es ist ambitioniert.
Es ist tatsächlich ambitioniert und vor allen Dingen teilt es Bremen, es arbeitet tatsächlich sehr kleinteilig. In vielen anderen Städten sieht man die kommunalen Wärmeplanungen und da hat man ganze Großstädte in nur 10 oder 20 Teile unterteilt. Mhm. Die haben dann alle eine Farbschattierung dunkelgrün und neben dunkelgrün steht dann größer 70% Fernwärme geeignet. 100% dieser Menschen in diesem größer 70% schattierten Gebiet werden am nächsten Tag wahrscheinlich sagen, Fernwärme, super, nehme ich, ist immer noch die beste Lösung. Dann muss ich mich nicht drum kümmern, um die Heizung in meinem Heizungskeller, sondern das macht dann der Wärmelieferant. Aber nicht nur die 30 werden eben keine Fernwärme dort bekommen können, sondern auch die 70, das wird sich ja über Jahre hinweg erstrecken. Und die Erwartungshaltung wird sein, wenn morgen meine Gasheizung kaputt geht oder meine Ölheizung, möchte ich angeschlossen werden. Da werden zwangsläufig dort sowieso, aber auch in Bremen, wo viel kleinteiliger gearbeitet und ausgewiesen wurde, wird es Enttäuschungen geben, weil ja, auch wenn geeignet in diesem Bereich, heißt das nicht automatisch, dass es auch technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist und dass wir da hinkommen werden. Und schon gar nicht heißt es, dass das in den nächsten 3 Jahren sein wird.
Das heißt, Sie brauchen ein Callcenter mit Leuten mit guten Nerven.
Die haben wir hoffentlich. Die haben wir zum Glück. Da hat die Energiekrise, jetzt bin ich wieder bei 2022, als ich angefangen habe, die Energiepreise gehen in die Höhe. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die da im Kundencenter arbeiten, hatten da schon Härten.
Ja, kann ich mir vorstellen, klar.
Menschen, wo die Preise sich erhöhten, der Bäckermeister, der anruft und sagt, wenn Sie die Preiserhöhung nicht zurücknehmen, entlasse ich am Montag meine 10 Mitarbeiter. Das hat was gemacht mit den Kollegen. Nicht nur die Anzahl, sondern auch die Verzweiflung und zum Teil der Ton und die Atmosphäre. Jetzt bin ich froh, dass wir da in einer guten Abstimmung sind mit der Stadt, dass da nicht wie in anderen Städten etwas veröffentlicht wird, wo ich glaube, dass das völlig falsche Versprechungen macht. Das hat es hier nicht. Nur, wie ich sagte, es wird Enttäuschung geben an dieser Stelle.
Das ist ja gut, wenn wir schon mal vor waren. Auch wenn die meisten wahrscheinlich denken, naja, mich wird es schon nicht treffen.
Mich wahrscheinlich treffen. Meine Gasheizung läuft noch an der Stelle.
Meine letzte Frage, Herr Dr. Schneckers, was machen Sie zum Ausgleich? Sie haben ja wahrscheinlich auch so einen 12- bis 14-Stunden-Tag, wenn es reicht, ne?
Das passiert, ja. Mhm. Ich fahre tatsächlich oft mit dem Fahrrad zur Arbeit, wenn ich nicht zu Fuß gehe.
Ein E-Rad oder ein normales?
Ein normales.
Oh, ja.
Die Steigungen und Gefälle in Bremen habe ich noch nicht wirklich gefunden. Das ist,
es gibt nur den Müllberg.
Die mich jetzt, stimmt, da bin ich aber noch nicht hochgefahren an der Stelle. Nein, das tue ich. Ich muss langsam wieder anfangen, für den SWB-Marathon zu trainieren.
Was ist denn da Ihr Ehrgeiz? Einfach nur durchkommen? Oder?
Die 10 Kilometer durchhalten.
Ah ja, okay. Keine Zeit.
Und beim
Nein,
das nicht. Ich könnte jetzt sagen, schneller sein als meine Frau, weil beim letzten Mal war die schneller auf den 10 Kilometern. Den Ehrgeiz, schneller zu sein als meine Söhne. Sie sehen, es sind Familienevente. den habe ich überhaupt nicht.
Nee, das ist auch das wahrscheinlich schwierig. Ne?
Ankommen. Es ist eine tolle Atmosphäre.
Ich weiß.
Das ist eine der schönen Sachen in Bremen. Es gibt ja viele Veranstaltungen, wo wir der Sponsor sind. An der Stelle von Sport, Werder, die Pinguine, Kultur, Bildungsinitiative. Das sind tolle Momente. Jetzt bei Musik und Sport mache ich normalerweise nicht mit. Einzige Ausnahme ist eben tatsächlich der Marathon, wo ich aber, wie gesagt, nicht den Marathon, sondern die kleinste Disziplin. Sogar unser Kleiner ist beim letzten Mal die 800 Meter Strecke
mitgelaufen. Wie alt ist denn der Kleine?
Der ist 6.
Ah ja, das ist toll, ja.
Also war wirklich ein Familienevent, viele Freunde eingeladen.
Gut, ja, das waren meine Fragen. Herzlichen Dank, es war sehr aufschlussreich.
Ich danke, hat Spaß gemacht.
Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das auch so und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.